HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Es ist wieder da, das Schreckgespenst Schuldenkrise. Italien, ohnehin eines der Länder mit den höchsten Schulden und höchsten Verschuldungsgrad, will noch mehr Schulden machen.
Ja, also in Rom haben wir ja mit etwas zu tun, was uns wehtun kann.
Die französische Küche hat vielleicht 10 Gerichte oder 20. Wir wollen mal nicht so sein, 30 vielleicht oder allerhöchstens 40. In Italien sind es 8 Millionen verschiedene Sachen. Jedes Dorf macht sein Ding.
Also in Italien mag alles in Ordnung sein, aber nicht der Staatshaushalt. Die Staatsschulden, die aufgetürmt wurden in den zurückliegenden Jahrzehnten, betragen ja mehr als das Doppelte dessen, was der Maastricht-Vertrag maximal vorsieht.
Wir erwarten uns von der italienischen Regierung, dass Regeln eingehalten werden.
Mir ist absolut klar, dass das nicht der Haushalt ist, den die Kommission erwartet hat und dass es Kritik gibt. Aber wir sind überzeugt von dem, was wir tun.
Lasst die italienische Regierung sich um die Italiener kümmern.
Kann hier eigentlich jeder machen, was er will, hier in Europa? Wenn man so schaut, was Kaczynskis Polen so macht oder Orban mit Ungarn, dann kann man diesen Eindruck schon gewinnen. Aber beim Geld, da hört bekanntlich die Freundschaft auf, selbst wenn es die älteste Freundschaft ist in Europa. Deshalb hat die EU-Kommission der italienischen Regierung eine Frist gesetzt. Bis heute Mittag sollten die Italiener ihren Haushaltsentwurf korrigieren, der die Stabilitätskriterien der Europäischen Union reißt. Und was haben die Italiener gemacht? Nichts. Und was kommt nun aus Brüssel? Wer die Lippen spitzt, muss auch pfeifen wollen. Wer ein Ultimatum setzt, muss auch die Konsequenzen durchsetzen. Nur welche wären das? Italien raus aus dem Euro? Das will niemand. Der EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici kann sich das nicht einmal vorstellen, sagt er. Nur, was können wir uns vorstellen? Zuschauen, wie die drittgrößte Volkswirtschaft Europas an die Wand fährt? Italien retten? Was wäre uns das wert? Und was wäre Europa ohne Italien? Zwei Paar Stiefel. Passt Italien noch zu Europa? Der Tag in HR2 Kultur. Die Frage, ob Italien zu Europa passt, ist in einem lebenswichtigen Bereich wahrscheinlich endgültig entschieden. Eben schon gehört, in der Küche. Wenn Liebe durch den Magen geht, dann ist die Liebe der Europäer zu Italien geklärt. Auch wenn längst nicht überall, wo Italien draufsteht, auch italienische Küche drin ist. Auch wenn es die italienische Küche so gar nicht gibt, weil schon im Piemont ganz anders gekocht wird als in der Lombardei. Auch wenn die Pizza, von der jetzt gleich unweigerlich die Rede sein wird, so wie sie heute aussieht und schmeckt, eine italienische Erfindung zwar, aber eine aus Deutschland ist. Thorsten Schweinhardt.
Warum schmeckt italienisches Essen eigentlich so gut? Weil der Italiener im Grunde nicht kocht. Er legt nur möglichst viele, möglichst leckere Zutaten nebeneinander. Das ist ja gerade der Grundgedanke hinter der Pizza. Man nehme einen knusprigen Teigfladen und packe neben Tomaten und Käse alles drauf, was essbar ist. Was in jeder anderen kulinarischen Tradition im Chaos enden würde, ergibt in der italienischen Küche eine Sinfonia Concertante. Die aufreizende Poesie von Parmesan und Oregano hat schon viele Nachahmer inspiriert. Doch meist scheitert der deutsche Küchen-Vivaldi furios. An den Spaghetti Napoli ist Ketchup, in der Carbonara Sahne statt Eigelb, dafür wird man in Italien angeblich aufs Pizzarad geflochten. Und alles ist sowieso matschig statt al dente. Ein Konzept, das auch ein Starkoch wie Tim Melzer nicht versteht. Bei ihm muss die Pasta schön butterweich sein. Es ist dieses Dolce Vita, das sich einfach nicht kopieren lässt. Die Leichtigkeit einer Küche, in der Nudeln von der Beilage zur Hauptsache aufgestiegen sind. Man kann jeden Tag des Jahres Pasta essen und trotzdem nie das Gleiche auf dem Teller haben. Italiens kulinarische Sprache ist die Sprache unseres Lebens. Kindheitserinnerungen an Spaghetti Bolognese, Familienpizza mit den Kumpels, die hastig gewärmte Dose Ravioli an diesem einsamsten aller Abende. Ein Menü der Vielfalt, das zum Schluss doch immer glücklich endet, wenn man zwischen Tiramisu und Sabayone höchstens noch die Bitterkeit des starken Espresso auf der Zunge spürt. Mediterrane Küche ist nicht einfach nur gesund, sie ist Leben pur. Buon appetito, oder wie das heißt.
Genau, oder wie das heißt. Vieles heißt heute italienisch. Auch bei uns, der Milchkaffee heißt Café Latte, was nicht dasselbe ist wie Latte Macchiato und auch nicht dasselbe wie Café Olé, wie eine ähnliche Mischung früher mal hieß. Der Einfluss Italiens auf unseren Alltag scheint also sehr groß. Auch dann, wenn keine italienische Mode wir tragen und unsere Tasche keine gefälschte italienische ist. Patricia Arnold, ehemals unsere Korrespondentin in Rom, heute die der Neuen Zürcher Zeitung in Italien. Guten Tag.
Hallo.
Uns geht es wahrscheinlich ähnlich wie dem zitierten EU-Finanzkommissar Moscovici. Wir können uns Europa ohne Italien nicht vorstellen, zumal wir Deutschen nicht. Wir sind ja immer schon italophil, seit Goethe spätestens. Italien steht bei uns für kulinarische Genüsse, für Lebensart und Design, für Mode. Wenn Sie sich durch Italien bewegen oder wenn Sie von Deutschland nach Italien zurückkommen, erleben Sie das noch so, dass das Leben dort anders läuft und anders aussieht?
Ja, absolut, ganz anders. Also es fängt schon mal dann mit vielen negativen Sachen an, dass eigentlich nichts funktioniert. Kein öffentliches Verkehrsmittel, die Straßen sind miserabel, man muss überall lange warten. Wenn man etwas von einer Behörde will, muss man mitunter jahrelang warten, alles. Man empfindet es erstmal als negativ, aber trotzdem könnte ich nach den vielen Jahren nicht mehr in Deutschland leben. Denn in Italien ist das Lebensgefühl einfach leichter und die Italiener können wirklich Dinge, die wir Deutsche nicht können. Nämlich, die können sich arrangieren. Sie haben die Kunst des Arrangiarsi und das macht das Leben trotz all dieser vielen Übel, die es in Italien gibt, einfach leichter.
Sie haben aber auch neue Berufe erfunden. Zum Beispiel gibt es Leute, die sich für einen in die Schlange stellen und dort warten, bis sie dran sind.
Ich meine, es bleibt dann ja nichts anderes übrig. Es bleibt dann ja wirklich nichts anderes übrig. Wie oft ist man mit dem Zug unterwegs, der dann plötzlich auf den Gleisen stehen bleibt? Was will man machen? Aus dem Zug springen? Nein, man versucht es sich dann so angenehm wie möglich zu machen. Man fängt mit dem Nachbarn an zu plaudern. Der hat vielleicht was zu essen dabei. Der bietet einem das an. Also das sind doch auch dann ganz schöne Seiten, weil man auch neue Bekanntschaften dabei schließt.
Aber Italien steht ja bei uns nicht nur für dieses sich arrangieren mit dem Unmöglichen. Es steht eigentlich für Mode, für Luxusgüter, also das komplette Gegenteil. Diese Klamotten, Taschen, ja. Accessoires, Designermöbel, Lampen und so weiter.
Ja, also zu dem Arrangiarsi gehört ja auch in Italien eine Bella Figura machen. Und trotz zum Beispiel der Wirtschaftskrise, die jetzt ja nun schon fast 10 Jahre andauern, sind Italiener ja immer noch gut angezogen. Die Friseure haben keine großen Einbrüche gehabt, keine Umsatzbuden, jedenfalls keine großen, weil die Leute immer noch zum Friseur gehen. In Deutschland würde man eher sagen, nee, den spare ich mir jetzt oder ich ziehe den Mantel diesen Winter nochmal an oder neue Schuhe brauche ich nicht. Das macht der Italiener nicht. Und man muss sehen, dass die Mode mit allen Accessoires 15% des gesamten italienischen Exports ausmachen. Es gibt hier ja wirklich nicht nur die großen, bekannten Designer wie Armani. Es gibt ja auch wirklich andere, die weltberühmt geworden sind, als sie ganz klein angefangen haben. Jacques zum Beispiel. Es gibt dann im Nordosten Italiens auch eine kleine Stadt, da werden nur Brillen hergestellt. Das sind alles Exportschlager. Dann gibt es den berühmten Brunello Cucinelli, das ist einer der teuersten Modemacher der Welt, aber der hat unglaubliche Zuwachsraten, denn es gibt ja viele Länder wie zum Beispiel in Japan oder in China, wo es viele reiche Menschen gibt, die sich alles leisten können.
Nicht die Italiener, also nicht der Alltagsitaliener von nebenan?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also diese Modemacher, die ich jetzt gerade genannt habe, die haben in Italien ihren kleinsten Markt, die exportieren vor allem.
Sie haben es schon erwähnt, wenn Sie durch Italien reisen, um zu recherchieren zum Beispiel, dann ist das nicht immer ganz einfach. Termine in den großen Städten zu machen, dürfte sehr häufig nervig sein, weil vieles nicht so funktioniert, wie es soll. Gibt es da auch das berühmte Nord-Süd-Gefälle? Das heißt, gibt es die Metropole im Norden, Mailand, die funktioniert? Und wenn Sie weiter in den Süden fahren, so ab Genua, Neapel, funktioniert nichts mehr? Ist das Klischee noch so?
Ja, also das Nord-Süd-Gefälle ist wirtschaftlich gesehen sehr stark. Also die Geschäfte werden in der Lombardei und im Veneto gemacht. Ab Rom läuft gar nichts mehr. In Genua läuft noch ein bisschen etwas, weil es den großen Hafen hat. Aber das heißt jetzt nicht, dass man im Norden leichter recherchieren kann und leichter arbeiten kann. Im Süden ist es mitunter viel leichter, weil die Menschen sehr, sehr hilfsbereit sind. Und dort sind die Leute, freuen sich oft, wenn man kommt und Fragen stellt. Auch Politiker sind da teilweise viel offener als hier im Norden. Also ich würde sagen, zum Arbeiten ist es meistens schöner, in den Süden zu fahren, als in Mailand zu bleiben oder nach Turin.
Und wie geht man um damit, dass der Staat in vielen Regionen mehr oder weniger abwesend ist? Genua haben Sie erwähnt, da ist gerade eine Brücke, wir haben das alle mitbekommen, zusammengebrochen, dass die Infrastruktur verrottet und die Politiker zur Erklärung immer nur auf die EU schimpfen. Wie geht man damit um im Alltag?
Ich war erst in der vergangenen Woche 3 Tage in Genua und war sehr erstaunt. Die Leute haben nicht auf die Regierung geschimpft. Sie haben nur gesagt, die ist chaotisch. Sie haben die eigene Stadtregierung und die Regionalpolitiker sehr gelobt und haben gesagt, ja, die haben alles Mögliche gemacht, damit wir uns überhaupt noch durch die Stadt bewegen können. Also darüber war ich auch sehr überrascht. Ich habe eher gedacht, dass sie furchtbar auf die Politiker in Rom schimpfen würden. Die hätten nur viel versprochen und würden nichts hinkriegen. Das war nicht so. Und hinterher habe ich mir überlegt, die Leute in Italien, die Menschen sind eigentlich so daran gewöhnt, dass es nicht funktioniert, dass sie auch müde geworden sind zu schimpfen. Die einen sagen nämlich, ja, wir haben Berlusconi überlebt, dann werden wir jetzt auch die, sage ich mal, die Lega und die Cinque Stelle überleben. Die anderen sagen, wir haben auch Renzi überlebt, also werden wir auch alles andere noch überleben. Es ist so eine Fähigkeit da, einfach mit den Dingen zu leben. Ich will jetzt sagen, wir nehmen das schon auch ernst, aber sie wollen nicht immer das Bessere haben. Sie wollen nicht immer weiterkommen. Und deshalb ist die Kritik aus Europa, wird hier nicht so ernst genommen wie außerhalb des Landes.
Patricia Arnold, die Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in Italien. Vielen Dank. 2 Paar Stiefel. Passt Italien zu Europa? Der Tag in H2 Kultur. Hier schreibt eine weitere Wahlitalienerin über die Plagen ihres italienischen Alltags. Donna Leon.
Es gibt Zeiten, da ist das Leben in Italien der Stoff, aus dem der Irrsinn ist. Da können bürokratische Trägheit oder Inkompetenz einen wild machen. Es gibt Zeiten, da sieht es so aus, als klappe gar nichts und werde auch niemals klappen. Und man glaubt allmählich, dass alles, was dennoch geschieht, auf Wunder zurückzuführen ist. Denn es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass menschliches Zutun irgendeine Veränderung bewirken kann oder jemals könnte. An manchen Tagen finden Beamte aller Couleur ihre einzige Freude darin, sich querzulegen. Dann richten sie ihr Augenmerk unnachsichtig auf den kleinsten Buchstaben eines jeden Gesetzes, jeder Vorschrift. Es werden Versprechen gegeben und nicht gehalten, und Fortschritt will einem als Illusion erscheinen. Aber dann, wie wenn an einem Wolkentag der Wind ganz plötzlich von Süden kommt und die Wolkendecke in Stücke reißt, klart der Himmel auf, und Italien erstrahlt in all seiner ordnungswidrigen menschlichen Schönheit. Solche Augenblicke sind es, die mich daran erinnern, dass dieses Land trotz all seiner gewaltigen Probleme das einzige ist, in dem ich leben möchte.
Aus Donna Leons Mein Venedig. Bis heute Mittag hatte die EU-Kommission der italienischen Regierung Zeit gegeben, ihren Haushaltsentwurf zu erklären. Pünktlich heute Mittag hat die italienische Regierung geliefert. Allerdings nicht das, was die EU-Kommission verlangt hat. Von Einlenken keine Spur.
Der Leidensdruck muss groß gewesen sein. Erstmals in seiner Regierungszeit stellte sich der italienische Ministerpräsident den Journalisten aus aller Welt im Rahmen einer mehr als einstündigen Pressekonferenz. Dabei warb Giuseppe Conte um Verständnis für seinen harten Kurs gegenüber der EU-Kommission. Seine Regierung habe lange über ihre Wirtschaftspolitik nachgedacht und sei dabei zu der Überzeugung gekommen, dass Italien mit einem Weiter-so in eine Rezession gerutscht wäre.
Se avessimo continuato sulla stessa strada, sarebbe entrata in recessione.
Um dies zu vermeiden, habe sich die Regierung dazu entschlossen, auf Wachstum zu setzen.
Abbiamo detto, bisogna puntare sulla crescita.
Soll heißen, Italien bleibt bei seinem Plan, die Verschuldung im kommenden Jahr um 2,4% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Zur Beruhigung der Kritiker sagte der Regierungschef, die Zahl sei als Obergrenze zu verstehen.
2,4 il nostro tetto massimo.
2,4 ist unser Maximum. Die weitere Entwicklung kann auch zu einem geringeren Defizit führen. Wir müssen also nicht zwingend 2,4% erreichen. Ganz sicher werden wir diese Grenze aber nicht überschreiten. Notfalls müssten Ausgaben gekürzt werden. Die von vielen Italienern befürchtete Vermögensteuer schloss Conte dagegen aus. Ausdrücklich betonte er, dass es für Italien keine Möglichkeit eines Austritts aus der EU und keinen Weg aus dem Euro gebe. Dazu wechselte der Juraprofessor sogar ins Englische, damit ihn die Journalisten aus aller Welt auch wirklich verstehen.
Read my lips. For Italy, there is no chance, no way to get Italy exit. There is no way to get out of Europe, of Eurozone.
Als Gründungsland der EU wolle Italien jedoch ein anderes Europa.
L'Italia è per un'Europa ancora più ambiziosa di come è strutturata adesso.
Italien ist für ein noch ambitionierteres Europa, für ein solidarischeres Europa, das mehr Verantwortung übernimmt. Und wenn Sie meine persönliche Meinung wünschen, heute geht Europa ein großes Risiko, weil es ihm nicht gelingt, den europäischen Traum, die Träume der europäischen Bürger einzufangen. Es gibt einen Bruch zwischen der europäischen Regierung und den Bürgern in Europa. Was Italien angehe, sei seine Regierung fest entschlossen, vieles zu verändern, sagte Giuseppe Conte vor der Auslandspresse. Wir sind angetreten, um das System zu erneuern, um es von innen heraus zu erneuern. Unsere Revolution ist freundlich und friedlich. Wir werden viele Gesetze ändern. An den eigenen Schuldenplänen soll es hingegen keine Veränderungen geben. Dies wäre das Eingeständnis, schlecht geplant zu haben. Dies sei jedoch nicht der Fall, so der italienische Ministerpräsident.
Da sprach doch ein überzeugter Europäer zu uns, oder? Allerdings auch einer, der der EU-Kommission die Stirn bietet. Tassilo Forchheimer war das aus Rom. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wer da eigentlich heute Mittag vor die Presse in Rom getreten ist und für wen er sprach. Giuseppe Conte, wie eben schon gelernt, Juraprofessor, also kein gelernter Politiker. Und zu welcher der beiden derzeitigen Koalitionsparteien der italienischen Regierung gehört er? Antwort: zu keiner von beiden. Und was macht er? Das klären wir jetzt mit Jan Labitzke, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt politische Italienforschung an der Universität Gießen. Guten Tag.
Guten Tag.
Die neue Regierung ist in Italien auch deshalb gewählt worden, weil sie gegen die Austeritätspolitik der Europäischen Union angetreten ist. Also das Motto war, das Kaputtsparen muss ein Ende haben. Was die Regierung in Rom jetzt macht, eigentlich ist das, sich an ihre Wahlversprechen zu halten, oder?
Das ist genau das, was sie macht, also vorher schon auch angekündigt hat. Auch im Wahlkampf zur Parlamentswahl im vergangenen Frühling wurde genau das ja schon angekündigt, sowohl von der Lega als auch von den Fünf Sternen, die jetzt zusammen die Koalition bilden. Aber auch durchaus andere Parteien haben gesagt, dass die Zeit des Sparens vorbei sein muss, weil eben dadurch die Probleme, die in Italien eben weiter anhalten, und dort merkt man eben noch sehr stark die Wirtschaftskrise mit niedrigen Wachstumszahlen, hoher Arbeitslosigkeit und steigender Armut, dass die durch die bisherige Politik des Hinterhersparens aus Sicht der Parteien in Italien eben nicht gelöst werden konnte.
Das heißt, eigentlich haben die vorherigen Regierungen gemacht, was die Europäische Union von ihnen verlangt hat. Und die Neuen haben gesagt, nö, wir sind so angetreten, dass wir das nicht mehr tun wollen, und jetzt machen sie das.
Ja, also wenn man sich die Verschuldungszahlen Italiens in den letzten Jahren anschaut, dann seit dem Jahr 2014 hat die Neuverschuldung immer unter dieser Maastricht-Linie von 3% gelegen, während in anderen Ländern, egal ob das jetzt Frankreich oder Spanien ist, die Neuverschuldung wesentlich höher war. Nur hat sich diese Politik, den europäischen Vorgaben zu entsprechen, für die damalige Regierung, die jetzt krachend abgewählt wurde, nicht ausgezahlt, weil eben die Arbeitslosigkeit nicht stark genug gesunken ist, die Wirtschaft nicht stark genug gewachsen ist und eben auch kein Geld für notwendige Investitionen oder Verbesserungen im sozialen Bereich zur Armutsbekämpfung zur Verfügung gestanden hat.
Nun ist diese neue italienische Regierung ja nicht ganz so einfach zu begreifen. Also da haben sich die Bewegung Fünf Sterne, Cinque Stelle, wir alle kennen den Komiker Beppe Grillo, der mal deren Frontmann war, und die Lega Nord, die wir kennen als eine Separatistenorganisation eigentlich, die haben sich zusammengetan, eine linksliberale populistische Partei und eine rechtspopulistische Partei. Wie passen die zusammen?
Ja, das ist durchaus schwierig und auch durch sehr großes Misstrauen teilweise geprägt, wie man selbst jetzt hier in diesen Budgetberatungen gesehen hat. Und es ist gerade auch für die Fünf-Sterne-Parteiintern nicht sehr einfach. Da gibt es durchaus auch Stimmen, die eben diesen starken Rechtskurs der Regierung kritisieren und die vor allem auch kritisieren, dass eigentlich ja die Fünf Sterne der wesentlich stärkere Koalitionspartner sind, eigentlich einen doppelt so großen Stimmenanteil eingefahren hat bei den Wahlen als die Lega Nord. Die Lega Nord aber jetzt seit Monaten eigentlich die Wahrnehmung der Regierung in den Medien und in der Öffentlichkeit insgesamt bestimmt und ja mittlerweile auch in Umfragen durchaus an diesen 5 Sternen vorbeigezogen ist. Insofern gibt es da auch innerparteiliche Spannungen und man hat ja noch einen dritten Pol. Das ist ja auch eine Besonderheit, dass weder ein Protagonist der 5 Sterne noch jemand von der Lega des Amtes des Ministerpräsidenten begleitet, sondern es da ja einen parteifremden Dritten gab oder gibt mit Herrn Conte, der Ministerpräsident in Italien wurde und ja auch andere herausragende Ämter durch Minister begleitet werden, die keiner der beiden Koalitionspartner angehören.
Das ist ja aber eine italienische Spezialität, dass man immer, wenn es irgendwie schwierig wird, sich Experten in die Regierung holt. Wirtschaftsprofessoren, es gab da auch Ministerpräsidenten schon, nicht nur Giuseppe Conte, ist ein Parteiloser.
Ja, das ist natürlich jetzt schon dadurch auch bedingt, dass Herr Conte eben in das Amt gekommen ist, dass man eben so eine sehr auch heterogene Regierung hat und man sich eben nicht darauf einigen konnte bei den Koalitionspartnern, dass einer der beiden Parteiführer eben das Amt des Ministerpräsidenten dann ausüben soll, sondern man quasi dann als Kompromiss eine dritte Person vorgeschlagen hat.
Ist das ein Abbild des zerrissenen Landes? Ist Italien so wie diese Regierungskoalition aus unabhängigen Experten, aus Cinque Stelle, linkspopulistisch, und aus der rechtspopulistischen Lega Nord?
Also die Lega hat ja unter ihrem jetzigen Vorsitzenden und dem jetzigen Vizepremier und Innenminister Salvini eine Wandlung durchgemacht. Sie tritt ja dann auch gesamtitalienisch an. Dennoch hat man bei den letzten Wahlen zumindest noch gesehen, dass die Hauptwählerklientel der Lega im Norden verortet ist und quasi spiegelbildlich dazu. Je weiter man in den Süden gekommen ist, umso größer ist der Stimmanteil der Fünf-Sterne-Bewegung geworden. Und insofern vereint diese Regierung auch diesen Gegensatz, den man positiv gewendet vielleicht auflösen könnte, dass man eben zu einer Politik findet, die eben eine Politik für das gesamte Land machen. Aber es ist natürlich dann auch, wie man jetzt sieht, gerade bei den Haushaltsberatungen auch die Frage, wer soll eigentlich den ersten Zugriff haben angesichts der begrenzten Ressourcen, die zur Verfügung stehen.
Das heißt, die sitzen sich gegenüber und trauen sich nicht über den Weg? Das hatten Sie vorhin schon angedeutet.
Teils, teils. Also gerade die Fünf-Sterne-Bewegung ist da sehr nervös und auch in sich durchaus ein bisschen gespalten. Zum Beispiel der Präsident der Abgeordnetenkammer, der sich mehrmals explizit gegen diese harte Flüchtlingslinie von Salvini ausgesprochen hat. Jetzt ging es zum Beispiel darum, dass im Haushaltsgesetz eine Steueramnestie verankert wurde für Steuersünder, was jetzt sehr großes Aufsehen bei den 5 Sternen hervorgerufen hat und wo dann Vizepremier Di Maio von den 5 Sternen eben sich gefragt hat, wo in den Verhandlungen das angeblich reingekommen sein soll und wer dafür verantwortlich sein soll. Das hat sehr großes Misstrauen gesät. Auf der anderen Seite versuchen die beiden Parteiführer öffentlich dann doch immer wieder auch den öffentlichen Schulterschluss zu demonstrieren und zu zeigen, dass diese Regierung doch mit einer Stimme sprechen würde.
Braucht man dafür den Streit mit der Europäischen Kommission, weil man dann im Streit zusammengeschlossen wird?
Das ist zumindest ein Feindbild, was bei der Lega besonders stark gewesen ist. Bei den 5 Sternen hat man durchaus gesehen, dass im letzten Wahlkampf das Feindbild der Europäischen Union nicht mehr so stark ausgeprägt war. Allerdings ist es jetzt tatsächlich so, dass beide sich darauf einigen können, dass die Restriktionen, die von Brüssel vorgegeben werden, dass diese Einschränkungen eben der wirtschaftlichen Gesundung und der Lösung der Probleme des Landes entgegenstehen würden.
Jan Lapitzke, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt politische Italienforschung an der Uni Gießen. Recht herzlichen Dank. 2 Paar Stiefel. Passt Italien zu Europa? Der Tag in HR2 Kultur. Wir begeben uns noch einmal in das andere Italien, das bürokratische. Für einen Deutschen eine Erfahrung, die eigentlich ans Unglaubliche grenzt. Ja, es gibt ein Land in Europa, das bürokratischer ist als unseres. Hier beschreibt Hans-Magnus Enzensberger ein Detail seines Umzugs vor vielen Jahren nach Italien.
Jetzt blieb nur noch eine Kleinigkeit zu tun übrig. Ich musste das Umzugsgepäck durch den Zoll bringen. Eines Morgens fuhr ich bei der zuständigen Behörde vor. Sie war in einem alten, verlotterten, kasernenartigen Gebäude an der römischen Peripherie untergebracht. Ich ließ den Taxifahrer warten, weil ich dachte, es ginge nur um eine Formalität. Keine Handelsware, keine Wertsachen, nur ein paar Kisten mit Hausrat, Kleidern, Büchern. Ich habe auf diesem Kasernenhof im Labyrinth der Lagerhallen, Amtsstuben, Korridore, Vorzimmer und Schalter 3 Tage meines Lebens zugebracht. Zuerst ungläubig, dann empört, schließlich verbittert und demoralisiert. Rings um mich herum lief alles wie am Schnürchen. Flinke, geschäftige, aber undurchsichtige Leute mit dicken goldenen Uhren am Handgelenk eilten an mir vorbei, tauschten lachend Grüße und Scherze mit den Beamten aus. Zahllose Tassen Kaffee wurden getrunken. Nur ich irrte mit meinen Formularen in 5-facher Ausfertigung, mit Gebührenmarken, Laufzetteln, Kassenbons, Bescheinigungen, Quittungen von einem Verschlag zum anderen, brachte 1000 Male mein Anliegen vor, musste warten, wurde vertröstet, herumgeschickt, ignoriert. Mit steinerner Miene nahm ich am Abend des 3. Tages meine Sachen in Empfang. Auf meiner Kopie des Frachtbriefs und der Zollerklärung befanden sich insgesamt 38 verschiedene Stempel. Um jeden einzelnen habe ich zäh und erbittert gekämpft. Das ist nun schon über 20 Jahre her, aber noch heute erfasst mich ein unvernünftiger Widerwillen, wenn ich einen italienischen Zöllner sehe.
Aus Hans Magnus Enzensbergers Ach Europa. Es gibt 2 geflügelte Worte aus Berlin, die mit der Finanzkrise zu tun haben und mit der anschließenden Eurokrise, die dann zur Griechenlandkrise wurde. Das erste war mal Unwort des Jahres, stammt von der Kanzlerin und heißt alternativlos. Das zweite stammt vom härtesten Finanzminister, den die EU je hatte, ish over. Und jetzt, wo es um Italien geht, was hört man da jetzt aus Berlin?
Die EU müsse jetzt beweisen, dass sie aus der Griechenland-Krise gelernt habe. Im Zweifelsfall müsse die Europäische Kommission Italiens Haushalt zurückweisen. Die Maastricht-Kriterien gelten für alle, auch für Italien. Harte Töne von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Wir werden sicherlich nicht in Österreich für die Schulden anderer bezahlen.
Und die deutsche Kanzlerin gab sich konziliant und verwies beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche darauf, diesen Kampf müsse die EU-Kommission ausfechten, nicht die Bundesregierung.
Ich habe dafür geworben, dass gerade mit der Kommission auch ein redlicher und guter Dialog geführt wird. Und ich hoffe, dass die zu einem guten Ergebnis führen.
Berlin ist raus, Brüssel übernehmen sie. Gut so, findet Jakob von Weizsäcker. Er sitzt für die SPD im Europaparlament und erklärt:
Es ist nicht unsere Aufgabe, aus Berlin die römische Regierung zu schulmeistern.
Es sei aber nun mal Aufgabe der EU-Kommission, über die Einhaltung der Haushaltsregeln zu wachen. Im Übrigen sei es sogar im deutschen Interesse, dass dieser Konflikt zwischen Rom und Brüssel ausgetragen werde.
Und wir nicht wieder den Fehler machen, den Konflikt an uns zu ziehen. Es gab ja, das war ein Riesenfehler, einen Konflikt zwischen Athen und Berlin auf einmal.
Während der Griechenland-Krise, auch die erste große Krise für die europäische Gemeinschaftswährung, waren deutsche Politiker deutlich weniger zurückhaltend.
Um den Euro zu stabilisieren, darf es keine Denkverbote mehr geben. Dazu gehört in letzter Konsequenz auch eine geordnete Insolvenz.
Dachte etwa der damalige Bundeswirtschaftsminister Rösler von der FDP laut nach und CSU-Chef Seehofer sah das ganz ähnlich.
Da bin ich mal gefragt worden, ob das für mich ein Tabu ist, wenn die Griechen aus der Eurozone ausscheiden. Dann habe ich geantwortet, wenn es die Griechen trotz aller Anstrengungen nicht schaffen, dann darf man auch diese Überlegung nicht ausschließen.
Unvergessen auch die Einlassung Wolfgang Schäubles, damals Bundesfinanzminister, im Februar 2015, als die EU und Griechenland über das 2. Hilfspaket für das hochverschuldete Land stritten.
Am 28. 24 Uhr ist over.
Kurz für weitere Hilfszahlungen der Euro-Länder nur gegen Auflagen. Der Titel unbeliebtester Deutscher in Griechenland war Schäuble damit zumindest zeitweise sicher. Gegenüber Italien ist der Tonfall heute deutlich weniger ruppig. Retten will die Bundesregierung die drittgrößte Volkswirtschaft Europas aber auch nicht, sollte sie sich etwa an der geplanten Neuverschuldung verheben. Bundesfinanzminister Scholz von der SPD sagte, das Spiel der Populisten wolle er nicht mitspielen, sich so lange schlecht zu benehmen, bis die europäischen Partner dann die Rechnung bezahlten. Das Problem dabei:
Italien ist zu groß, um gerettet zu werden, und zu groß, um es umfallen zu lassen.
Fasst Scholz Parteifreund und Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zusammen. Einfach Geld nach dem Problem zu werfen, sei aber nicht der richtige Weg. Italien brauche Unterstützung bei der Reform der Verwaltung, der Organisation eines vernünftigen Steuersystems und bei der Korruptionsbekämpfung.
Statt den Leuten zu sagen, ihr müsst die Renten kürzen und die Sozialabgaben runterfahren, sich darum zu kümmern, dass diese Systeme endlich wirksam werden.
Da könne die EU, aber auch Deutschland viel machen. Immerhin, die deutsche Politik scheint aus der Griechenland-Krise gelernt zu haben.
Und wir wünschen schon mal viel Vergnügen bei der Unterstützung der Reform der Verwaltung in Italien. Franka Welz war das aus Berlin. Und in Rom sitzt Michael Braun, Korrespondent der TAZ in Italien. Guten Tag.
Guten Tag.
Gerade haben wir gehört, dass sich die harschen Aussagen zum Krisenland Griechenland in Berlin offenbar im Fall Italiens nicht wiederholen. Das dürfte einerseits angebracht sein, andererseits vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die beiden Länder gar nicht vergleichbar sind. Italien ist ein Industrieland, hat einen funktionierenden Exportsektor. Wie steht die italienische Wirtschaft eigentlich wirklich da?
Die italienische Wirtschaft ist insgesamt immer noch gut aufgestellt. Sie hat Probleme, aber wir dürfen nicht vergessen, Italien ist der zweitgrößte Industrieproduzent Europas. Die Statistiken der EU sagen uns, Deutschland verkauft 28% der Industrieprodukte der EU, Italien 16. Das ist deutlich mehr als Frankreichs 12 und Großbritanniens 9%. Das sind Ziffern, die in Deutschland eigentlich kaum bekannt sind. Wir können das auch mal auf die Exportüberschüsse weiterführen. Italien hat im letzten Jahr 50 Milliarden im Export an Überschuss erwirtschaftet, ist damit drittgrößter Überschussstaat nach Deutschland und den Niederlanden. Mhm. Das ist keine Volkswirtschaft wie Griechenland, die nur, wie man immer so klischeehaft sagt, Oliven- und Feta-Käse exportiert. Italien ist einer der wichtigsten Produzenten bei Ausrüstungsgütern, also Maschinen, die in der Industrie gebraucht werden, bei Fahrzeugen, bei der Pharmazeutik. Das ist kein Land, das unter ferner Liefen kommt.
Und warum befindet sich dieses Industrieland Italien dann dennoch in der Krise?
Es hat zwei ganz wichtige Krisenfaktoren. Das eine ist tatsächlich der große Schuldenberg, der allerdings nicht in den letzten Jahren aufgehäuft wurde, sondern in den 70er und 80er Jahren und den das Land als Klotz am Bein mitschleppt. Als Klotz am Bein, weil die Bedienung der Zinsen allein im Jahr 70 bis 80 Milliarden Euro kostet, die man anderswo besser gebrauchen könnte. Das zweite Problem sind tatsächlich strukturelle Fragen, was da angesprochen wurde im vorherigen Beitrag, auch die Reform der Verwaltung, die Reform der Justiz. Es ist ein Land, das sich selbst auf den Füßen steht auf vielen Feldern und das genau weiß, dass es wichtige Strukturreformen gar nicht so sehr im Sinne der Rentenkürzungen und so weiter, wie das früher immer dekliniert wurde, machen muss, sondern dass es sich fit machen muss für das 21. Jahrhundert.
Es hat eine gewaltige Spreizung. Italien, ich glaube, die ist größer als in Deutschland zwischen Arm und Reich. Die Armen hauptsächlich im Süden, nicht nur, aber hauptsächlich im Süden. Und die neue Regierung hat jetzt, haben wir eben schon mal gehört, ein Sozialpaket versprochen. Es geht den Cinque Stelle, die sind dafür zuständig in dieser neuen Regierung, hauptsächlich nicht um die Bekämpfung des Haushaltsdefizits, sondern um die der Armut. Wie dringend ist die?
Nun ja, wir haben hier 5 Millionen absolut Arme laut Statistischem Amt. Was heißt absolut arm? Das heißt, das sind Menschen, die sich ihre Grundbedürfnisse, wirklich elementarste Bedürfnisse wie ein neues Paar Schuhe nicht erfüllen können. Hier ist die Rede von Familien, die in einer Stadt wie Mailand, nicht Singles, sondern Familien mit 4 Personen, 800 Euro nach Hause bringen, die im Süden Italiens, in einen kleinen Ort Süditaliens auf 530 Euro kommen. Da kann man sich ausrechnen bei einem Preisniveau, das ähnlich wie in Deutschland ist, dass wir über echte Armut reden. Das sind Menschen, denen oft Unterstützungsleistungen fehlen. In Italien gibt es keine Grundsicherung wie in Deutschland mit Hartz IV. Und über eine solche Grundsicherung reden wir jetzt. Auch wenn hier von Bürgereinkommen die Rede ist, es geht hier nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern um eine Grundsicherung, die einem Single 780 Euro einer Familie natürlich die entsprechenden Aufschläge zusichern soll, um überhaupt ein menschenwürdiges Überleben zu gewährleisten.
Und das ist das, was die neue italienische Regierung mit dem Haushaltsentwurf finanzieren will, also mit den 2,4% des Bruttoinlandsprodukts, den sie zusätzlich Schulden machen möchte.
Das ist ein entscheidender Punkt. Also diese Grundsicherung, die ab nächsten März eingeführt werden soll, soll im nächsten Jahr um die 10 Milliarden Euro kosten. An zusätzlichen Ausgaben sind insgesamt für solche sozialen Leistungen etwa 17 Milliarden geplant. Es kommt auch eine Senkung des Renteneintrittsalters für Arbeitnehmer mit vielen Beitragsjahren hinzu. Aber das Wichtigste ist tatsächlich die Grundsicherung. Ich war heute in der Pressekonferenz des Premiers Giuseppe Conte. Der sagt, wir sind keine Bande von durchgeknallten Typen. Wir wollen das Defizit leicht anheben, um solche Maßnahmen zu realisieren. Wir hoffen aber auch, dass diese Maßnahmen die Konjunktur anschieben. Das ist der Ansatz der italienischen Regierung.
Das heißt, sie wollen Schulden machen, um Geld auszugeben, um die Konjunktur zu unterstützen, weil die Leute, die kein Geld haben, auch keins ausgeben können.
Genau dies. Conte sagte, wir haben in den letzten Jahren, seit 2012, seit der großen Euro-Krise, jedes Jahr die sogenannten Primärüberschüsse erwirtschaftet. Primärüberschüsse ist das, was der Staat mehr einnimmt, als er ausgibt, bevor wir die Zinsen reinrechnen. Italien war da eins der diszipliniertesten Länder in Europa. Jedes Jahr im Durchschnitt 1,7% vom BIP an Primärüberschüssen. Dennoch kam das Wachstum nicht in Gang. Diese Regierung sagt nicht dennoch, sondern gerade deshalb, weil wir gespart haben, weil wir uns tot gespart haben, kam das Wachstum nicht in Gang. Sie versucht, die Logik jetzt umzudrehen. Ob diese Rechnung aufgeht, steht allerdings völlig offen noch.
Aber die Industrie oder die Unternehmen, auch der Mittelstand, der ja zumal im Norden in Italien heftig produziert und auch Fabriken im Süden baut, die wäre ja bereit, oder, zu wachsen?
Ja, selbstverständlich. Hier hat sich in den letzten Jahren vieles schon geändert, zum Positiven geändert. Ich sprach von den großen Exportüberschüssen. Italien war noch vor 8 oder 10 Jahren ein Land mit Leistungsbilanzdefiziten, mit Handelsbilanzdefiziten. Das hat sich gedreht. Die Industrie ist deutlich wettbewerbsfähiger geworden. Es ist eine Industrie, die spielt wirklich vorne mit. Die ist mit der deutschen Industrie hoch vernetzt. Und die muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Sie könnte noch viel stärker expandieren, wenn tatsächlich die Systemprobleme, also die staatliche Seite, die Administration, die Justiz und so weiter, wenn die neu aufgestellt würden, dann könnte Italien wiederum zu einem Tiger von Südeuropa werden.
Siehe Verwaltungsreform. Michael Braun war das, Korrespondent der Taz in Italien. Recht herzlichen Dank. Zwei Paar Stiefel. Passt Italien zu Europa? Der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt noch einmal Hans-Magnus Enzensberger mit seinen italienischen Erfahrungen.
Nie wird ein Fremder alle Nuancen, alle Untertöne, alle Subtilitäten begreifen. Aber das Prinzip ist klar. Der normale Weg ist nicht der normale Weg. Unter keinen Umständen ist es sinnvoll, sich auf ein Recht zu berufen, das allen zusteht. Es kommt vielmehr darauf an, eine Vergünstigung zu erlangen, eine Gefälligkeit, ein Privileg. Und dazu bedarf es eines Umwegs, einer Empfehlung, eines Mittelsmannes. Eine Formenwelt von unerschöpflicher Vielfalt, von fantastischem Reichtum tut sich auf. Wir begegnen dem Feuerwehrmann, der immer eine Theaterkarte für die ausverkaufte Vorstellung der Scala hat. Dem Nachbarn, der mit der Tochter des Pedells befreundet ist und der bei Zeiten erfahren kann, wie die Abituraufgaben aussehen. Dem Mafiaboss, der sich einen Fernschreiber in die Gefängniszelle bringen lässt. Dem Krankenpfleger, der dem Patienten den Turno besorgt, einen nummerierten Gutschein, der ihn berechtigt, in der Klinik vorzusprechen. Ein Papier, nach dem andere sich um 6 Uhr morgens anstellen müssen. Der industriellen Gattin, die nicht weiß, wie man einen Einschreibebrief aufgibt, ein Flugticket bestellt, einen Führerschein verlängert, weil eine Schar von Galoppini ihr jeden denkbaren Weg abnimmt. Die Sekretärinnen ihres Mannes. Doch jedes Ding hat seinen Preis. Der Außenstehende wird Jahre brauchen, um die Spielregeln zu verstehen.
Und sie niemals beherrschen. Weshalb auch in Brüssel gerne mal Unverständnis zu beobachten ist, wenn es um Italien geht. Vielleicht beherrschen die Europapolitiker und ihre Kommissare einfach nur die italienischen Umwege nicht. Sonst hätten sie niemals der Regierung eines Landes ein Ultimatum gestellt, das ständig jenseits des Ultimo lebt. Heute lief das Ultimatum ab. Und was passierte in Brüssel? Dasselbe wie in Rom. Man trat vor die Mikrofone und erklärte, dass Europa ohne Italien unmöglich sei.
Eines stellte EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici heute klar. Es gehe ihm keineswegs darum, sich in Italiens innere Angelegenheiten einzumischen und in die Details der römischen Haushalts- und Reformpolitik. Das sei Italiens Souveränität. Selbstverständlich könne das Land seine eigene Haushaltspolitik machen.
En revanche, respecter une règle commune comme tous les pays de l'Union européenne le font depuis 10 ans.
Aber eben unter Beachtung der gemeinsamen Regeln, wie sie alle Euro-Länder seit 10 Jahren haben, betonte der Wirtschaftskommissar heute gegenüber dem Sender France Inter. Und zwar ganz gleich, ob ein Land links oder rechts regiert werde.
Avec des politiques qui sont de gauche ou de droite.
Italiens Platz sei im Zentrum der Eurozone, nicht außerhalb, betont Moscovici, der Italien im Namen der EU-Kommission ein Ultimatum gesetzt hatte.
Aujourd'hui midi.
Bis heute Mittag musste die Regierung in Rom ihre Neuverschuldungspläne erläutern. Hi nun in Brüssel sozusagen. Immerhin, der parteilose Finanzminister Giovanni Tria kam pünktlich Moscovicis Aufforderung nach, zu erklären, warum Italiens Regierung den ohnehin schon überproportional hohen Schuldenberg 2019 noch einmal deutlich vergrößern will.
Ich kann confirmer effectivement que la réponse des autorités italiennes vient d'arriver.
Er könne bestätigen, dass Italiens Antwort soeben eingetroffen sei, gab Kommissionssprecher Schinas während der mittäglichen Pressekonferenz in Brüssel bekannt. Neuigkeiten seien nicht zu erwarten, hatte die Regierung in Rom bereits vorher klargestellt. Die Neuverschuldung wird nicht reduziert und ist damit laut Einschätzung der EU-Kommission ein schwerer Verstoß gegen die Regeln der Europäischen Union und beispiellos in der Euro-Geschichte. Was die Kommission ihrerseits zu einer beispiellosen Reaktion veranlassen kann, nämlich zu einer Zurückweisung des italienischen Haushaltsplans und der Aufforderung, diesen Plan innerhalb der nächsten 3 Wochen komplett zu überarbeiten. Eine Aufforderung, welche sich die EU-Kommission eigentlich sparen kann. Denn Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte seinen EU-Kollegen bereits im Vorhinein mitgeteilt.
Mir ist absolut klar, dass das nicht der Haushalt ist, den die Kommission erwartet hat und dass es Kritik gibt. Aber wir sind überzeugt von dem, was wir tun.
Weiterer Streit zwischen Rom und Brüssel ist also programmiert. Eine EU-Geldstrafe für Italien in Milliardenhöhe nicht ausgeschlossen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die EU bei den Brexit-Verhandlungen mit den Briten Geschlossenheit in den eigenen Reihen braucht. Italien ist nicht nur ein Kernland der Eurozone, wie EU-Finanzkommissar Moscovici betont. Der Nettozahler Italien ist auch ein Kernland der EU. Und das macht den Haushaltskonflikt zwischen Brüssel und Rom so brisant.
Und diese Versicherungen, die haben beide, Conte in Rom und Moscovici in Brüssel, dann immer noch mal in Englisch gemacht, wie eben gehört, damit die Journalisten aus aller Welt es auch alle richtig verstehen. Aus Brüssel war das Ralf Siener. Ulrich Ladürner, Korrespondent der Zeit in Deutschland, aber aus Italien stammend, nämlich aus Meran in Südtirol. Guten Tag nach Brüssel.
Ja, guten Tag.
Ich stelle Ihnen nochmal die Anfangsfrage dieser Sendung, die ich ganz am Anfang schon gestellt habe. Können wir uns einen eskalierenden Streit zwischen Rom und Brüssel vorstellen, der, eben was mit der Erwähnung des Brexits angedeutet, mit einem Europa ohne Italien enden könnte?
Ja, im Augenblick muss man sich das vorstellen können. Allerdings weniger wegen des Verhaltens Brüssels, sondern wegen des Verhaltens der römischen Regierung. Die römische Regierung ist seit ihrem Amtsantritt im Frühjahr dieses Jahres einen Konfrontationskurs gegen Brüssel gefahren und sie fährt ihn weiter. Man muss ja auch im Blick haben, dass da 2 Parteien in der Regierung sind, die beide überhaupt nie erkennen haben lassen, dass die Europäische Union für sie ein Wert an sich wäre. Also wir haben es mit der Regierung zu tun, die alles andere als EU-freundlich ist. Und insofern glaube ich, kann man schon leider die Aussicht auch haben, dass es vielleicht eine Europäische Union nicht ohne Italien, aber vielleicht einen Euro-Raum ohne Italien geben könnte.
Das stand bis zur Regierungsbildung oder bis kurz vor der Regierungsbildung im Mai stand das noch an der Zentrale der Lega, in der Parteizentrale der Lega Nord in Mailand. Da stand Basta Euro, also Schluss mit dem Euro. Das hat Salvini dann überpinseln lassen, bevor er in die Regierung eingetreten ist. Das will uns nichts sagen.
Doch, das sagt uns sehr viel, nämlich das sagt uns, dass wir wirklich nicht wissen, mit welchen, wie ernsthaft es diese Parteien meinen, wenn sie jetzt sich doch zum Euro bekennen, zu der EU bekennen, aber gleichzeitig einen Haushalt vorlegen, der den Euro und die ganze EU in größte Schwierigkeiten bringt. Das heißt, wir haben es mit 2 Parteien zu tun, Lega Nord wie auch Cinque Stelle, die hier, ich glaube, einfach nicht besonders glaubwürdig sind. Und ich gehe persönlich nach allen meinen Beobachtungen eher vom Schlimmsten aus, insbesondere was die Lega Nord betrifft. Ich glaube, dass Matteo Salvini wirklich vielleicht auch die Absicht haben könnte, die Europäische Union zu zerstören. Er hat sie in der Vergangenheit mehrmals auch als Völkergefängnis bezeichnet. Und man kann sagen, es ist jetzt nur ein Gerede, aber man könnte ihn auch beim Wort nehmen. Und alles, was er bisher gemacht hat, zeigt darauf hin, dass er es ernst meint.
Das heißt, was da auf uns zukommt, wenn Ihr Worst-Case-Szenario greift, wäre das Schauspiel anzuschauen, das zwei bewegungsunfähige Streitparteien liefern. Auf der einen Seite die EU-Kommission, die auf ihrer Sparpolitik beharrt, und auf der anderen Seite die italienische Regierung, die auf keinen Fall sich reinreden lassen möchte und Schulden machen möchte. Das wäre mal so der Auftakt.
Ja, ich glaube, man muss aus dieser Konfrontation rauskommen, und ich glaube, es gibt auch einen Weg dazu. Man muss, wenn man jetzt aus Brüssel das betrachtet, man muss nicht mit der Regierung sprechen. Das muss man natürlich tun, aber man muss endlich auch mal den Italienern sagen, deutlich und klar sagen, wenn diese Regierung, die sie gewählt haben mit über 50% der Stimmen, und das ist eine legitime Regierung, die ist demokratisch gewählt worden, wenn die aber so weitermacht, dann riskiert sie den Austritt und das Italiens aus dem Euroraum und damit auch wahrscheinlich eine weitere entscheidende Schwächung der Europäischen Union. Und ich glaube, man muss mit dem italienischen Volk Klarheit, mit dem klarsprechen und sagen, wollt ihr das denn wirklich haben? Ich habe das Gefühl, dass die Konsequenzen dieser Politik vielen Italienern noch nicht deutlich vor Augen geführt worden sind. Und ich denke, da muss man nicht schulmeisterlich auftreten, sondern kann mit vielen Zahlen argumentieren, mit vielen Prognosen. Man kann den Leuten doch deutlich machen, dass dieser Kurs nicht mehr Freiheit bedeutet, wie sie glauben, sondern dass es in Isolation führen wird und eine weitere Verarmung Italiens. Und ich glaube, dass man mit dem italienischen Volk kommunizieren muss und gleichzeitig gegenüber der Regierung aber hart sein muss.
Wir haben gerade vom Italien-Korrespondenten der Taz gehört, dass die vorhergehenden italienischen Regierungen ja immer gemacht haben, was die Europäische Union vorgegeben hat und sich an alle Vorgaben gehalten haben. Es geht aber trotzdem nicht aus der Krise heraus in Italien, obwohl die Wirtschaft leistungsfähiger ist als früher, obwohl die Wirtschaft auf Export setzt, obwohl Italien der zweitgrößte Volkswirtschaft, was die Industrieproduktion angeht, in Europa ist. Jetzt kommt eine Regierung, die es andersrum machen will. Die will versuchen, Geld auszugeben, ein Sozialprogramm anzufahren, um den Leuten Geld in die Hand zu geben, damit sie die Konjunktur stützen können. Ist das ganz so schlecht, diese Idee?
Ja, es ist eine schlechte Idee, weil ich glaube, dass diese Regierung Geld ausgeben will, um ihre Klientel zu befriedigen. Das heißt doch nicht, dass aus dem Geld, das sie ausgeben, sozusagen der Arbeitsplätze entstehen. Es ist richtig, dass die vergangenen Regierungen nicht immer, aber oft gemacht haben, was die EU von ihnen verlangt hat. Aber es ist auch richtig, dass der Schuldenberg Italiens weiter und weiter gestiegen ist. Das wahre Problem des Italiens ist doch das, dass diese politische Kaste, und das ist sozusagen jetzt eine noch schlechtere Ausprägung von dem, was wir in der Vergangenheit hatten, unfähig ist, entscheidende Reformen durchzusetzen. Das Geld, das jetzt ausgegeben werden soll, ist vor allem dazu da, um die eigenen Wählerschichten zu alimentieren. Das sind Alimente, die den Leuten bezahlt werden sollen, damit sie gewählt werden. Nichts weiter, wenn man es mal klar sagen möchte. Und deswegen glaube ich, dass das kein Konjunkturprogramm ist, sondern es ist einfach ein Programm, in dem man Wähler an sich bindet mit Versprechungen, die dann andere zahlen müssen. Und ich denke, es ist ein Punkt gekommen, wo man sagen muss, das geht so nicht weiter. Das weiß auch jeder, weil der Schuldenberg des Landes so immens ist, dass es auf Dauer nicht haltbar ist.
Aber wenn wir mal auf Deutschland schauen und was wir, die deutsche Bundesregierung gemacht hat, um aus der Finanzkrise rauszukommen, war ein Konjunkturprogramm. Der Staat hat Schulden gemacht, den Konsum angekurbelt, Kurzarbeit finanziert, Abwrackprämie für Autos finanziert und das hat funktioniert. Italien hat das andere gemacht und ist nicht aus der Krise rausgekommen.
Ja, aber schauen Sie, das entscheidende Problem ist, das entscheidende Punkt ist auch folgender, dass das Vertrauen in die politische Kaste, nicht in Italien und nicht in das italienische Volk, das muss man unterscheiden, aber das Vertrauen in die Reformwilligkeit der politischen Kaste Italiens beschränkt ist. Und alles, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, bestätigt leider dieses Misstrauen, das man hat. Es gab in Italien nie sowas wie eine Agenda 2010 wie in Deutschland. Es gibt in Italien keine vergleichbaren Reformen, wie sie jetzt Macron in Frankreich macht. Es gibt in Italien keine Sparmaßnahmen, keine Reformen, wie sie die konservative Regierung von Mariano Rajoy in Spanien durchgesetzt hat. Alles das gibt es in Italien nicht. Keine politische Kaste, weder links, also die ganze politische Kaste, weder links noch rechts, haben so etwas Ähnliches nur im Ansatz durchgesetzt. Und deswegen Die Frage, man würde ja gerne sozusagen weiter flexibel sein, man ist flexibel gewesen in der Vergangenheit, aber am Ende ist der entscheidende Punkt das mangelnde Vertrauen in diese politische Kaste.
Und Sie meinen, die EU-Kommission oder das Europaparlament könnte an der Regierung vorbei mit den Italienern direkt reden?
Nein, es ist natürlich ein souveränes Land. Die EU-Kommission kann nicht jetzt sozusagen da direkt vorbeireden. Ich glaube, es geht sowas, wie man jetzt vielleicht sagen würde, einfach einen neuen kommunikativen Raum zu eröffnen. Man müsste den Leuten, die Regierung in Italien sagt den Italienern, ihr seid die Sklaven von Brüssel. Sie sagt, ihr seid von Brüssel ausgebeutet. Brüssel ist ein Feind. Und dann muss man Italienern sagen, ihr seid ein freies Volk, ihr seid souverän. Dann macht doch ein, das wäre meine Meinung, macht doch ein Referendum darüber, ob ihr in der EU bleiben wollt oder nicht. Wenn ihr euch in der Europäischen Union nur geknechtet fühlt, wenn es richtig ist, dass die Brüssel euch nur ausbeutet, wenn es richtig ist, dass die Deutschen auf euren Rücken reich werden, dann macht ein Referendum. Dann wollen wir Klarheit haben. Ich weiß, es ist ein riskanter Weg, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, um diese Sache auszusprechen und zu sagen, dann entscheidet euch. Bleibt ihr oder geht ihr? Aber es geht nicht, dass ihr weitermacht mit dem Reden von Brüssel, dass ihr gewissermaßen ein unterdrückerisches Wesen seid, vergleichbar mit Moskau, der Sowjetunion. Das geht einfach nicht mehr. Damit muss Schluss sein und das ist, was ich meine. Man muss einfach auch die Ansage verändern. Das ist nicht von oben herab. Man muss sagen, ihr seid frei.
Ulrich Ladurner.
Bürger, macht eine Abstimmung.
Ulrich Ladurner, Korrespondent der Zeit in Brüssel, aus Italien stammend. Vielen Dank. Zwei Paar Stiefel passt Italien zu Europa. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören unter www.hr2kultur.de oder in der ARD Audio App. Dort sind wir der Tag, und zwar das Original, das vom HR.